Ein Roman, der sich weltweit über 2 Millionen Mal verkauft hat, der verfilmt wurde und die Autorin berühmt gemacht hat, der unzählige Menschen dazu gebracht hat, in ihre Fußstapfen zu treten, im wahrsten Sinne des Wortes, und der im Verdacht steht, auf einer riesigen Lüge zu basieren.
Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge Stadt, Land, Was? Wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge und ich freue mich schon sehr, die heutige Geschichte nun endlich Domescu und damit natürlich auch euch erzählen zu dürfen. Doch zuerst ein Blick zurück. Domescu hat uns vor 2 Wochen mitgenommen ins Ötztal. Erzähl doch mal, lieber Domescu, warum hast du ausgerechnet dort eine Geschichte ausgegraben?
Ich habe dort die Geschichte des Ötzi ausgegraben und habe dort dafür keine Spitzhacke oder ähnliche ungeeignete Gegenstände verwendet wie andere Leute. Was genau ich damit meine, könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne in meiner Folge O wie Ötztaler Alpen anhören. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr sie findet, falls ihr sie noch nicht gehört habt.
Mein wichtigstes Learning war auf jeden Fall, dass DJ Ötzi nicht wegen dem Ötzi so heißt.
Ja, also das war in der Recherche auch eins meiner Learnings. Es stand eigentlich nicht in meinem Skript drin, aber ich habe es ja trotzdem dann gern mit dir geteilt.
Das finde ich sehr gut. Also ich fand die Folge wirklich interessant. Hört sie euch an. Nun aber zum heutigen Buchstaben S. Hast du eine Idee, wohin es gehen könnte?
Nicht so wirklich. Dank deiner Einleitung habe ich natürlich schon mal gekramt, was für Bücher du in letzter Zeit gelesen hast. Und ich weiß, dass du den Salzpfad gelesen hast. Ist das der Ort?
Der Salzpfad ist genau genommen nicht die richtige Bezeichnung für den Ort, aber das Buch ist das Richtige.
Heißt das, dass ich noch weiter raten soll?
Nee, oh. Ich werde das jetzt einfach mal aufdecken. Wir machen heute einen Ausflug zum Southwest Coast Path, zu Deutsch der Südwestküstenpfad in England.
Okay, also auf den Namen des Pfads wäre ich tatsächlich nicht gekommen.
Tatsächlich ist das aber mit Salzpfad gemeint. Also du lagst richtig, nur dass der Pfad in Wirklichkeit anders heißt. Der Southwest Coast Path ist Großbritanniens längster ausgeschilderter Wanderweg mit 1014 Kilometern. Hast du denn von dem schon mal irgendwie was mitbekommen, jetzt abgesehen von dem Buch, was du bei mir gesehen hast?
Nee, um ehrlich zu sein, nicht.
Schade, für dich. Der Pfad startet in Minehead in Somerset, geht dann entlang der Küsten von Devon und Cornwall und endet in Poole Harbour in Dorset. Und auf Bild 1 kannst du die Strecke sehen. Ihr findet alle Bilder wie immer auf Instagram, Facebook und TikTok und könnt sie euch dort auch anschauen.
Startet man im Süden und läuft in den Norden oder andersrum?
Man kann theoretisch beide Richtungen nehmen, aber der gängige Weg ist von Norden bis nach Süden.
Okay.
Und also der obere blaue Punkt im Norden, das ist Minehead und unten ist Poole Harbour.
Okay.
Und dann läuft man halt wirklich die komplette Küste entlang.
Das sieht sehr, also das ist jetzt eine Karte mit den Straßen. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, wie die Landschaft ist, aber ich stelle mir die Landschaft einfach sehr, sehr schön vor. Wir sehen das im Norden, sehen wir, dass das quasi so gegenüber von Cardiff ist, was ja in Wales ist. Da ist so ein kleiner Meeresarm zwischen und im Süden, da ist die nächstgrößte Stadt, die man wohl kennen würde, Southampton.
Ja.
Die kennt man ja, glaube ich, über Fußball. Und ja, das ist auf jeden Fall im äußersten Südwesten Englands, weswegen das ja auch super Sinn ergibt, dass der Wanderweg so heißt.
Ursprünglich wurde der Pfad im 19. Jahrhundert angelegt und diente als Patrouillierweg, damit Schmuggler leichter entdeckt werden konnten. Und auch Fischer nutzten ihn, um nach geeigneten Stellen zum Fischen Ausschau zu halten. Er wird jetzt aber schon seit sehr, sehr langer Zeit eben als Wanderweg genutzt. Und er gilt auch als anstrengender Wanderweg, weil es nämlich andauernd hoch und runter geht. Über die ganze Strecke hinweg liegt die Gesamthöhe bei über 35.000 Metern, was fast das Vierfache des Mount Everest ist. Allerdings läuft man das selten am Stück. Insgesamt muss man 25.000 Stufen auf- oder absteigen. Also halt wirklich richtige Stufen, die da in den Weg gebaut sind. Und dementsprechend ist der Weg auch wirklich nur für Wandernde offen und nicht für Fahrräder oder ReiterInnen. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist der Ausblick wirklich toll. Also die Landschaft ist toll. Die Strecke ist sehr malerisch, bietet wunderschöne Aussichten und besteht aus geschützten Naturreservaten, einem Nationalpark. An zwei Stellen ist da sogar UNESCO-Welterbe. An einer Stelle Weltkulturerbe und an einer Stelle Naturerbe, genau. Zum Beispiel ist da die Küste Jurassic Coast. Und von der habe ich dir auch ein Bild mitgebracht und dann noch ein anderes Random-Bild einfach vom Pfad, damit du auch wirklich mal die Landschaft sehen kannst.
Okay, das erste ist Jurassic Coast.
Ja.
Das sieht malerisch aus. Das sind so Kalksteine, wie man sie wahrscheinlich mit der Gegend so ein bisschen verbindet. Also ich glaube, jeder Deutsche hat zumindest mal ein, zwei Ausschnitte aus Rosamund Pilcher-Filmen gesehen. Und dabei sieht man, glaube ich, auch immer diese Landschaft. Hätte ich jetzt gesagt.
Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, deswegen kann ich das weder bestätigen noch dementieren, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Und das zweite Bild ist einfach, ja, wahrscheinlich ist das der Weg, also eine Draufsicht auf den Weg. Ja, man läuft am Meer entlang, links ist eine gelbe Blume, möglicherweise Ginster, möglicherweise was völlig anderes. Rechts geht es, ja, gediegen bergab ins Meer, also mich holt das ab, da würde ich auch gern wandern.
Das habe ich mir gedacht auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich eben auch so, dass man manchmal auch dann runter zum Meer gehen muss und Strecken über den Strand quasi hat und dann halt wieder hoch muss. Und deswegen ist es halt unter anderem auch so bergig.
Ja, okay. Also das macht es ja eigentlich, klar, anstrengender, aber eigentlich nur noch besser, weil es ja abwechslungsreicher ist.
Voll. Es gibt neben diesen wunderschönen, auch sehr diversen Landschaften auch viele Tiere dort, viele Vogelarten, Robben, Delfine, Schmetterlinge und sicherlich noch ganz viele andere Insekten. Und ja, ich habe es mir schon gedacht, dass du da auf jeden Fall auch mal hin möchtest. Ich glaube, auch wenn man diesen Wanderweg läuft, da kommt man aus dem Stau nicht mehr heraus, außer natürlich, man ist so fertig, dass man nichts mehr um sich herum wahrnimmt. Das mit dem Staunen sehen auch viele andere Menschen so. Jährlich besuchen 9 Millionen Menschen den Pfad. Aber die laufen nicht immer alle den kompletten Wanderweg, sondern viele machen auch nur Tagesausflüge zu einem bestimmten Teilabschnitt oder sie laufen eben kürzere Strecken. Manche machen es auch so, dass sie sich quasi den kompletten Wanderweg über Jahre, also quasi über ihr ganzes Leben aufteilen und dann immer irgendwie Wochenenden oder ihre Urlaube dafür nutzen, um dann halt Teilabschnitte zu laufen, um dann halt beim nächsten Urlaub quasi da wieder, wo sie aufgehört haben, weiterzumachen. Was würdest du bevorzugen? Alles auf einmal oder aufteilen?
Was glaubst du denn, was ich bevorzugen würde?
Alles auf einmal.
Alles auf einmal. Sonst ist es ja nicht richtig. Aber es ist ja trotzdem schön, wenn Leute auch auf anderen Wegen Freude haben.
Ja. Es gibt die Empfehlung, dass man sich den ganzen Pfad auf 52 Tagesetappen aufteilen soll. Aber es gibt natürlich auch einen Rekord und der wurde jetzt erst im Juli, also vor einem Monat ungefähr, von Dan Lawson gebrochen. Und willst du raten, wo gerade der aktuelle Rekord steht?
52 Tage wird geraten.
Genau, ist die Empfehlung.
Ist die Empfehlung. So für normale Leute, dass das auch du und ich schaffen würden, die jetzt gerne, aber noch nicht allzu oft wandern waren.
Ja.
Dann lass mich kurz rechnen.
Es waren 1014 Kilometer.
Mhm. 1014, das sind 5 Tage.
Na, da bist du tatsächlich ein bisschen zu optimistisch. Der neueste Rekord liegt bei 9 Tagen, 13 Stunden und 40 Minuten.
Okay.
Und davor lag er ganz lange bei irgendwie irgendwas mit 10 Stunden. Also der Dan Lawson, der hat da jetzt schon immer gut was draufgepackt beziehungsweise was weggenommen vom Rekord.
Mhm. Ich beruhige dich mal, ich strebe nicht an, diesen Rekord zu brechen.
Das ist tatsächlich sehr beruhigend. Seit einigen Jahren ist der South West Coast Path auch außerhalb von Großbritannien noch berühmter geworden. Seit nämlich 2018 das Buch Der Salzpfad von der Autorin Rainer Wynn veröffentlicht wurde und seitdem weltweit eben über 2 Millionen Mal verkauft wurde. Das Buch hast du ja auch bei mir gesehen, das habe ich jetzt extra für diese Folge gelesen. Ich kannte die Autorin aber schon vorher von ihrem zweiten Buch tatsächlich, was mir mal geschenkt wurde, das heißt Die wilde Stille. Und Der Salzpfad ist das erste Buch der Autorin. Darin geht es eben um den South West Coast Path, Dazu erzähle ich gleich nochmal detaillierter, was in diesem Buch passiert. Und falls jemand von euch das Buch noch lesen möchte, Achtung, ich spoiler in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge sehr gewaltig. Also wenn ihr euch vom Buch noch überraschen lassen wollt, dann hört jetzt am besten einfach nicht weiter. Und hört euch stattdessen die Folge Ovi Öztaler Alpen an.
Genau, darin spoilere ich nämlich gar nichts. Das ist alles schon bekannt.
Genau, in dem zweiten Buch, was ich dann gelesen habe, Die wilde Stille, das spielt dann quasi nach dem Salzpfad. Da geht es wieder um eine Wanderung, diesmal aber spielt die in Island. Und dann gibt es noch ein drittes Buch, das heißt Über Land. Und dort wandert Rhaina Wynne mit ihrem Mann durch die schottischen Highlands und das englische Festland.
Darf ich noch einmal fragen? Du hast also Teil 2 vor Teil 1 gelesen.
Ja.
Und ging das?
Ja, das ging sehr gut, weil auch in Teil 2 sie quasi nochmal rückblickend ihre Geschichte zusammenfasst. Und es ist eben autobiografisch, also es ist jetzt nicht so, dass da quasi irgendwelche mysteriösen Sachen passieren, die man jetzt im zweiten Buch sich nicht irgendwie erschließen kann.
Okay.
Ich habe dir auch die Buchcover, also die deutschen Buchcover mitgebracht. Das siehst du auf dem nächsten Bild von allen drei Büchern.
Genau, ja, das habe ich gesehen. Der Salzpfad habe ich gesehen und jetzt, wo ich Wilde Stille vor mir sehe, habe ich das relativ sicher auch bei uns gesehen.
Genau, das ist allerdings schon weggegeben. Ich habe es dann irgendwem verliehen oder verschenkt.
Okay, aber ich habe es mal bei uns gesehen und ja. Die Cover sehen sich aber auch so unfassbar ähnlich von der Salzpfad und Wilde Stille. Man sieht auf beiden Covern eigentlich Berg und Wasser und Vögel, die sich auch noch sehr, sehr ähnlich sehen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht auch im Kopf zusammenhaue.
Ja. Sind das Bücher, die dich ansprechen würden, wenn du sie irgendwo im Buchladen sehen würdest?
Nicht auf den ersten Blick. Wobei ich ja gezeichnete Cover schon mag und das Meer auch mag, aber die beiden, ich glaube nicht.
Okay.
Dich? War das ein Cover kaufen? Ach nee, Quatsch, das ist geschenkt bekommen.
Genau, ich habe es geschenkt bekommen. Ich muss aber sagen, dass ich, nachdem ich das zweite gelesen habe, eigentlich auch noch dachte, dass ich unbedingt das dritte lesen möchte. Also zum einen, weil es in die schottischen Highlands geht und aber auch, weil ich das Cover tatsächlich auch nochmal richtig schön finde. Also ich finde alles schön und das dritte spricht mich aber irgendwie besonders an.
Mhm. Da ist ein Hase drauf, das gefällt dir wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Wie ich schon gesagt habe, sind die Bücher von Rhaina Wynne allesamt autobiografisch. Die sind so eine Mischung aus Autobiografie, Reisebericht und Tagebuch. Und um ehrlich zu sein, merkt man ihrem Schreibstil an, dass sie keine ausgebildete oder begnadete Schriftstellerin ist. Die Dialoge sind nicht so gut geschrieben, es kommen zahlreiche Wiederholungen vor und es könnte sicherlich auch noch atmosphärischer sein dafür, dass sie da halt in wunderschönen Landschaften unterwegs ist. Aber dennoch ist vor allem der Salzpfad ein Bestseller geworden, der auch Jahre nach der Veröffentlichung immer noch in keiner gut geführten Buchhandlung fehlen darf. Ebenso wie die Folgebücher, die meistens dann halt direkt daneben stehen.
Ja, also ich sehe ja auch hier auf den Covern, die du mir bereitgestellt hast, da klebt ja auch überall ein Spiegel-Bestseller-Button drauf. Ja. Ich weiß natürlich nun auch, es gibt natürlich auch von den Verlagen Methoden und Wege, jedes Buch da einmal drauf zu bekommen, aber an sich ist das ja auch erstmal ein gutes Zeichen.
Genau, und ich denke, also bei ihren Büchern, die waren da auch wirklich sehr lange auf diversen Listen. Das Besondere eben ist, dass Rhaina Wynne ihre persönliche und auch sehr dramatische Geschichte schildert, die voller Sorgen, Verlust, aber auch voller Mut und Hoffnung ist. Und auch von der Autorin selbst habe ich dir ein Bild mitgebracht, das ist das fünfte Bild.
Das ist heute wirklich gut bebildert.
Ja.
Freut mich sehr. Ja, das ist eine Frau spätmittleren Alters, hätte ich jetzt gesagt. Sie trägt eine braune Leder- oder Kordjacke, hat lockiges Haar und so ein Halstuch und sie sieht auf jeden Fall aus, als würde sie gerne im roughen Wind Großbritanniens wandern gehen.
Findest du, sie sieht sympathisch aus?
Ja, die hat ein freundliches Lächeln.
Ja, finde ich auch.
Warme Augen, also was man auf dem Foto erkennen kann, aber ja.
Ja, ich finde, sie sieht auch so ein bisschen aus wie jemand, der nicht gerne fotografiert wird.
Ja, stimmt. Ja, der ist der Rummel. Oder wer auch immer dieses Foto gemacht hat, keine Ahnung. Aber ja, die sagt dann immer, nein, nein, kein Foto.
Genau. Ich erzähle dir jetzt mal, worum es in der Salzpfad geht. Der Salzpfad beginnt damit, dass Rhaina, eben die Autorin, und ihr Mann, den sie Moff nennt, kurz für Timothy, also Moff quasi wie Motte, dass die beiden durch eine Zwangsversteigerung ihr Haus in Wales verlieren und obdachlos werden. das Haus, in dem sie Jahrzehnte gelebt haben, ihre bereits erwachsenen Kinder aufgezogen haben und auch Tiere wie Schafe und Hühner gehalten haben. Und das zusätzlich auch noch ihre Einkommensquelle war, weil sie Teile des Hauses als Ferienwohnung vermietet hatten. Der Grund für den Verlust war ein verlorener Rechtsstreit und über den erfährt man im Buch Folgendes. Moff hatte einen Kindheitsfreund namens Cooper, mit dem er auch im Erwachsenenalter noch eng befreundet war, auch wenn sie sehr unterschiedliche Lebenswege gingen. Ich zitiere, Cooper stieg in Finanzkreise auf, die kaum einer von uns durchblickte. Dennoch vertraute Moff seinem Freund sehr und investierte eine nicht näher genannte, aber wohl erhebliche Summe in eine von Coopers Firmen. Die Firma ging aber pleite und verursachte enorme Schulden und für die seien laut Cooper nun Moff und Rainer verantwortlich. Das würde wohl so im Vertrag drin stehen. Moff und Rainer sahen das anders, sie nahmen das nicht ernst, weil sie eben der Meinung waren, das würde nirgendwo so schriftlich festgehalten worden sein. Sie stritten sich dann jahrelang mit Cooper und waren aber vor allem eben über diesen Vertrauensbruch und die zerbrochene Freundschaft so frustriert und hatten sich jetzt über diese finanzielle Sache gar nicht wirklich Gedanken gemacht. Dann kam aber irgendwann ein gerichtliches Mahnschreiben und die nächsten Jahre verbrachten die Wins damit, sich selbst zu verteidigen vor Gericht, da sie aufgrund einer britischen Reform der Prozesskostenhilfe keinen Anspruch auf kostenlosen Rechtsbeistand hätten, weil ihr Fall wohl zu komplex gewesen sei.
Das klingt nach einer unguten Situation.
Ja. Die Wins verbrauchten dann ihre gesamten Ersparnisse, um eben diese Gerichtskosten zu zahlen und sich auch Beratungen von JuristInnen und SteuerberaterInnen einzuholen. Über Jahre fanden sie aber keinen schriftlichen Beweis dafür, der quasi ja bewies, dass sie im Recht lagen, sodass sie nicht nur ihr Erspartes verloren, sondern auch ihr Haus und ihr Grundstück und ihre Lebensgrundlage damit. Rainer Wynn beschreibt, dass sie in den letzten Tagen des Prozesses doch noch ein Beweisstück fand. Das wurde dann aber nicht mehr berücksichtigt, weil sie es nicht ordnungsgemäß eingereicht hat.
Aber das ist halt...
Das ist richtig ärgerlich, oder?
Ja, es gibt ja immer so, im Fußball gibt es immer so Dinge, es gibt ja so eine Transferphase und die Transferphase endet zum Beispiel zum 31. August. Und es gibt eigentlich so alle 3-4 Jahre wieder einen Transfer, der dann noch gemacht wird, der auch verkündet wird. Da wird dann Spieler irgendwo in Istanbul am Flughafen von den Fans schon begrüßt und hat schon den Schal von der Mannschaft um. Und dann ist irgendein Fax nicht rechtzeitig geschickt worden zum Verband. Und dann platzt der Transfer und da hat er keine Spielberechtigung, darf ein halbes Jahr nicht Fußball spielen.
Oh, scheiße.
Und genau an sowas erinnert mich das dann.
Das klingt irgendwie auch sehr nach etwas, was so in deutscher Bürokratie wahrscheinlich auch andauernd an irgendwelchen Stellen stattfinden könnte.
Ja, das stimmt. Die UEFA ist sowas wie die deutsche Bürokratie.
Ja, wie du dir vorstellen kannst, haben Rainer und Moff das Ganze als eine ungeheure Ungerechtigkeit empfunden. Während des ganzen Buchs kommt die Autorin immer wieder darauf zurück, wie wütend sie waren auf den Richter, auf falsche Freunde und eben auch auf die eigenen Fehlentscheidungen. Und zu allem Überfluss erhält Moff wenige Tage nach dem Gerichtsbeschluss eine Diagnose, die das Leben der beiden zusätzlich für immer verändern wird. CBD oder CBD, was nicht für die Droge steht, sondern für kortikobasale Degeneration bzw. gehört dazu CBS, was kortikobasales Syndrom bedeutet. Und das ist eine neurodegenerative Erkrankung, die vor allem im 6. und 7. Lebensjahrzehnt auftreten kann, also in den 60ern und 70ern. Die Krankheit ist sehr selten und gehört zur Parkinson-Gruppe, also weist auch Ähnlichkeiten zur Parkinson-Erkrankung auf. Sie schreitet in der Regel aber deutlich schneller fort. Mit der Erkrankung gehen meist eine Steifheit der Gliedmaßen einher, vor allem der Hände und Arme und meistens nur einseitig. Und nicht wie zum Beispiel bei Parkinson, dass es dann beide Hände, Beine, wie auch immer betrifft. Häufig haben die Betroffenen Gangstörungen oder Haltungsschwierigkeiten. Es kann zu schmerzhaften Verkrampfungen kommen, selten auch zu Schluck- und Sprechstörungen und im späteren Verlauf dann zu demenziellen Störungen.
Und damit dann auf den Salzpfad.
Genau, dazu komme ich dann gleich nochmal. Kurz noch zu dieser Erkrankung. Es ist nicht ganz einfach, die Erkrankung zu diagnostizieren und es gibt auch keine Heilungschancen. Also aktuell kann man nur die Symptome behandeln, zum Beispiel mit Medikamenten, die gegen Muskelzuckungen helfen sollen. Es wird in der Regel auch Physiotherapie oder Ergotherapie verschrieben, aber es gibt keine Evidenz dafür, dass zum Beispiel Physiotherapie die Symptome langfristig verbessert. Und da die Krankheit eben sehr schnell fortschreitet und es keine ausreichende Behandlung gibt, werden die Betroffenen schnell pflegebedürftig und haben nach Ausbruch der Krankheit eine kurze Lebenserwartung von durchschnittlich 5 bis 7 Jahren. Wie man sich jetzt gut vorstellen kann, stürzte der Verlust des Hauses mit der gleichzeitigen Diagnose das Paar in eine tiefe Krise. Ihre Kreditwürdigkeit war im Keller, sie hatten keine Jobs, weil sie sich eben vor allem über die Tierhaltung und über die Ferienwohnungsvermietung finanziert hatten und standen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mit nichts da. Übergangsweise konnten sie dann erstmal für ein paar Nächte bei Verwandten oder bei Freundinnen unterkommen, aber sie hatten immer schnell das Gefühl, eine Belastung darzustellen, vor allem auch, weil jetzt zum Beispiel ihre Verwandten selber jetzt keine Riesenhäuser oder so hatten. Und so kamen sie dann eben nach kurzer Zeit auf die Idee, dass sie woanders hin wollten. Weg von Wales, weg aus dieser Abwartehaltung, ohne zu wissen worauf. Und so beschlossen sie, die Zeit, in der es Morph noch gut ging, auszunutzen und eben auf Wanderung zu gehen, auf den Southwest Coast Path. Kannst du diese Entscheidung nachvollziehen?
Jein. Also ich also auf der einen Seite irgendwie, du hast alles verloren, du hast nicht mehr lang zu leben, du willst jetzt noch was machen. Ja, auf der anderen Seite sind die Probleme da ja immer noch da. Also ich meine, wenn die dann mal fertig gewandert sind, haben sie immer noch kein Haus. Und die Krankheit ist auch immer noch da, die Rechnungen sind weiterhin unbezahlt. Und das ist eine interessante Entscheidung.
Ja, sie gingen damit dann auch ein großes Risiko ein, da sich ja Morphs Gesundheitszustand auch jederzeit verschlechtern könnte und er jetzt im Zweifel vielleicht einfach nicht mehr aufstehen könnte oder nicht weiterlaufen könnte. Sein Arzt hatte eigentlich dazu geraten, Anstrengungen, lange Strecken und Treppensteigen zu vermeiden. Genau das Gegenteil war dann der Fall. Und da sie kaum Geld hatten, waren sie auch noch darauf angewiesen, mit schlechter Ausrüstung zu laufen. Also sie mussten wild campen, sie konnten sich jetzt keine Bed-and-Breakfast-Unterkünfte oder auch nur Campingplätze leisten. Sie hatten ein einfaches, nicht besonders robustes Zelt, billige Sommerschlafsäcke und wirklich nur das Nötigste dabei, das sie eben auf dem Rücken tragen konnten. Ihre Tochter schenkte ihnen noch ein neues Handy mit langanhaltendem Akku, aber es war ein Prepaid-Handy, was sie halt dann immer wieder aufladen mussten. Und das einzige Einkommen, das sie hatten, war eine wöchentliche staatliche Zuwendung von 48 Pfund, was ungefähr 55 Euro sind pro Woche. Und das wollten sie dann eben für Lebensmittel ausgeben und ab und zu mal für einen Campingplatz, falls das drin wäre.
Das ist auch eine weirde staatliche Zuwendung, also von der Höhe her.
Ja, also es wurde auch erklärt, woher das kommt. Und das hatte, glaube ich, auch noch irgendwie was mit den Ferienwohnungen zu tun, irgendeine Steuerrückzahlung oder sowas. Aber das weiß ich nicht mal ganz genau. Und wie du schon sagst, sobald sie ja dann fertig wären, hätten sie ja auch immer noch kein Haus. Sie hätten jetzt immer noch irgendwie, hätten sich ja keine Lösung erlaufen. Aber sie erhofften sich eben auf diesem Pfad Klarheit darüber zu erlangen, wie es für sie weitergehen sollte, wo sie sich niederlassen wollten, ob es überhaupt in Wales sein sollte oder woanders, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen wollten und auch was diese neuesten Entwicklungen für sie persönlich und für sie als Paar bedeuteten.
Na gut, also das erscheint mir schon wieder deutlich logischer und nachvollziehbarer. Ich meine, der Weg war für sie einfach auch leichter zu erreichen als der Jakobsweg beispielsweise. Ja. Und der hat ja bei einigen Leuten ja auch ähnliche Wirkungen, sagen wir es mal so. Also,
ja,
dass man danach die Welt plötzlich mit anderen Augen sieht.
Ja, genau. Und ansonsten wäre halt die Alternative gewesen, dass sie sich jetzt quasi auf eine Sozialwohnung hätten bewerben müssen. Und dafür haben sie sich halt noch nicht bereit gefühlt.
Das ist, glaube ich, auch nicht schwer, wenn du irgendwie als Unternehmer so ein bisschen arbeitest und dann nicht mehr, ne?
Genau. Sie starteten dann also in Minehead, um diesen klassischen Weg von Norden nach Süden zu laufen. Und anfangs gaben sie noch häufiger Geld für Pommes, für Essen im Pub oder auch mal für eine Hellseherin aus. Aber schon nach kurzer Zeit, ich sehe den geschockten Blick.
Ja, Entschuldigung, also die haben halt irgendwie eine sehr begrenzte finanzielle Mittel und gehen in den Pub, nein Quatsch, also gehen zu der Hellseherin, und das halte ich schon für keine gute Investition.
Ja, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite waren sie auch wirklich sehr verzweifelt. Und ich glaube, wenn du dann halt eh nicht viel Geld hast, dann denkst du dir vielleicht, naja, darauf kommt es irgendwie auch nicht an. Und wenigstens bringt es mir jetzt vielleicht kurz Seelenfrieden oder so, ich weiß es nicht. Allerdings hatten sie dann tatsächlich finanzielle Probleme, also noch mehr, als man das jetzt eh denken würde. weil schon nach ein paar Wochen oder nach kurzer Zeit ihre staatliche Zuwendung nochmal gekürzt wurde auf 30 Pfund ungefähr, was so ungefähr 35 Euro waren. Und sie hatten halt von unterwegs keine Möglichkeit, um Widerspruch einzulegen oder um überhaupt nur zu prüfen, warum diese Kürzung erfolgt ist. Weil sie hatten ja auch irgendwie keinen Laptop dabei, haben keine Post bekommen oder so und ja, hatten keine Möglichkeit, sich darum zu kümmern. Also machten sie erstmal weiter, dann halt mit weniger Geld.
Überraschend genügsam. Oder was heißt überraschend? Genügsam.
Ja, sie haben auch einfach sehr oft dann Nudeln gegessen. Also fast jeden Tag, wenn sie sich dann nicht irgendwo eine Pommes geholt haben oder so. Oder haben dann manchmal auch eben wild ein bisschen Obst pflücken können. Vom Pfad her quasi. Und manchmal, wenn sie dann halt irgendwie in einem Dorf waren, wo es einen günstigen Supermarkt gab, dann haben sie sich auch mal was anderes gegönnt. Oder haben zum Beispiel auch manchmal Schnecken von den Klippen aufgesammelt und die dann gekocht oder so.
Wäre nicht meins, aber hat nicht der Sieger von Alone sich irgendwie die ganze Zeit mit Muschelsuppe ernährt oder Schneckensuppe?
Ja. Sie waren also kleine Survivor.
Ja, auf jeden Fall.
Oft hatten sie auch mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen. Sie holten sich Sonnenbrände oder waren auch mal komplett durchnässt, mussten auf sehr ungemütlichen Untergrund schlafen, weil es halt irgendwie keine gute Campingwiese gab und sie auf Ginsterbüschen sich irgendwie einen Fleck suchen müssten. Sie stanken fürchterlich, weil sie ja nicht auf Campingplätze gehen konnten, also wirklich nur super, super selten mal und dementsprechend keine Gelegenheit hatten zu duschen und dann halt nur zwischendurch mal im Meer irgendwie baden waren. Aber da ist man dann ja halt im Salzwasser so, ne? Und ja, die Klamotten kannst du da auch nicht richtig gut waschen.
Die Priorität Wahrsagerin vor Dusche finde ich aber nach wie vor fragwürdig.
Das mit der Wahrsagerin war aber zugegeben, da war es dann auch nur einmal ganz am Anfang. Ja, sie hat natürlich auch immer wieder Gelenk- und Muskelschmerzen, wie es wahrscheinlich jede Person gehabt hätte, die plötzlich jeden Tag 8 Stunden oder so läuft. Und an manchen Tagen konnte Moff auch tatsächlich nur schwer aufstehen. Doch an den meisten Tagen, insbesondere an den warmen, ging es ihm außerordentlich gut. Und insgesamt hatten sie den Eindruck, dass es ihnen mit dem Fortschreiten der Wanderung immer besser ging, anstatt schlechter. Da sie eben nur selten die Möglichkeit hatten, auf richtigen Campingplätzen zu verweilen und die Duschen zu nutzen, trugen sie hauptsächlich schmutzige, stinkende Kleidung mit der Zeit. Also Rainer Wynn hat auch sehr oft darüber geschrieben, dass ihn ein würziger Geruch verfolgt hat. Und sie wurden dann auch von anderen WanderInnen oder TagestouristInnen immer wieder als Obdachlose gelesen, was ja faktisch auch stimmte, und aber eben auch stigmatisiert. Laut Rainer Wynn haben sich Menschen, denen sie dann auch mal aktiv von ihrer Obdachlosigkeit erzählt haben, immer direkt von ihnen abgewandt und waren schockiert. Sie haben, Zitat, ihre Kinder näher an sich gezogen und angeblich sind sogar Hunde von ihnen abgerückt, sobald sie wussten, dass sie obdachlos sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Scherz gewesen sein soll oder einfach nur ein bisschen überdramatisch formuliert war. Ich glaube, Hunde würden sich nicht so sehr dafür interessieren, ob man obdachlos ist oder nicht.
Nein, also ich kenne keine Studienlage dazu, aber so die Empirie zeigt ja, dass Hunde auch häufig mit wohnungslosen und obdachlosen Menschen wohnen, also oder zusammenleben. Ich weiß nicht, ob Hunde grundsätzlich etwas gegen Obdachlose haben.
Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Sie hatten Tiefpunkte auf ihrer Wanderung, sie hatten aber auch einige Höhepunkte und auch schöne Bekanntschaften. So lernten sie zum Beispiel ein Paar kennen, mit dem sie einen Teil der Strecke liefen und mit denen sie dann auch im zweiten Buch nach Island oder für das zweite Buch nach Island gereist sind.
Es ist ja auch schon irgendwie ein kleiner Spoiler, dass sie zumindest später genug Geld hatten, um nach Island zu fahren.
Ja, aber du weißt ja inzwischen auch schon, dass das Buch sich 2 Millionen Mal verkauft hat.
Stimmt, und stimmt, ich habe vergessen, dass es autobiografisch war. Ja, okay.
Den Winter über brachen sie die Wanderung dann ab, weil es dann auch einfach zu kalt, zu ungemütlich wurde und sie Morphs Gesundheitszustand auch nicht irgendwie weiter gefährden wollten durch die Kälte und wohnten in einem halb ausgebauten Bungalow einer Freundin, die höher im Norden gewohnt hat, bei der sie kleine bezahlte Arbeiten verrichten konnten. Also Morph hat in der Zeit den Bungalow, so gut es ging, renoviert und Rainer hatte dann in der Gegend immer auf Farmen so kleine Jobs, irgendwie so Schafe scheren und sowas, womit sie sich halt aufgrund ihrer eigenen ehemaligen Farm gut auskannte. Während der Zeit dort verschlechterte sich allerdings Moffs Zustand tatsächlich wieder und er beschloss, dass er im Sommer ein Studium beginnen wollte. Denn Rainer und Moff waren der Meinung, dass diese Bewegung auf dem Southwest Coast Path seinem Gesundheitszustand außerordentlich gut getan hatte und nun wollte er quasi seinen Geist ebenfalls anstrengen um auch diesen geistigen Abbau zu verzögern oder zu verhindern. Und danach wollte er dann sogar noch eine Lehrerausbildung machen. Er hat sich auf jeden Fall für das Studium erstmal in Cornwall beworben, also quasi auch auf der Strecke des Southwest Coast Paths, wurde genommen und bekam sogar ein Studiendarlehen, weil sie halt finanziell ja so schlecht dastanden, auch wenn sie sich darüber im Klaren waren, dass Moff das vielleicht niemals zurückzahlen können würde.
Ja, also machen dann noch ein paar Schulden mehr aus. Ne?
Rayner wollte sich dann in Cornwall auch einen neuen Job suchen, also es war dann quasi die Entscheidung, wir gehen dann quasi zum nächsten Semester zusammen nach Cornwall, versuchen uns da ein neues Leben aufzubauen. Und bis das Studium beginnt, wollten sie dann ihre Wanderung fortsetzen, sobald das Wetter dann wieder besser wurde. Allerdings diesmal rückwärts, also sie wollten dann quasi im Süden in Poole starten, um dann am Ende in Cornwall zu landen. Also jetzt wollten sie nicht mehr den ganzen Weg gehen.
Mhm.
Und dann hatten sie am Ende einfach richtig, richtig viel Glück. Denn 3 Wochen vor Beginn des Studiums, als sie noch überlegten, ob sie sich ein WG-Zimmer leisten können oder sich einen Dauercampingplatz für den Rest des Jahres suchen müssen, trafen sie in einem Café auf dieser Wanderroute eine Frau, mit der sie ins Gespräch kam. Und der haben sie dann auch ihre Geschichte erzählt. Und als die Frau dann all das gehört hat, bot sie ihnen eine Mietswohnung in Polruan an. Das ist ein kleines Fischerdorf, das auch am Southwest Coast Path liegt und eben auch in der Nähe dann von Cornwall. Und damit endet das Buch, also quasi damit, dass sie diese Wohnung bekommen haben, dass das Studium kurz bevorsteht. Und von ihrem neuen Wohnort habe ich dir dann auch noch ein Bild mitgebracht.
Da bin ich gespannt. So viel Glück muss man bei der Wohnungssuche haben, aber ein kleines Oha! Das ist, würde ich sagen, Glück. Ich glaube, da sind auch einige Hotels bei diesen diversen Häusern, die man hier sieht. Man sieht eine Bucht, eine malerische Bucht, um das nochmal aufzugreifen, mit zahlreichen kleinen Bötchen, die da vorliegen und ebenso weißen Häusern, die sich den Hang hinauf, ja, auf so eine Landzunge bewegen. Und das sieht wirklich sehr hübsch aus und ich wette, mindestens 4 oder 5 dieser Häuser sind Hotels.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde auch, es sieht halt irgendwie aus wie so ein Dorf in Italien oder so. Also man würde das jetzt nicht unbedingt in England vermuten. Es sieht wirklich, also es sind ja auch super viele Boote da. Das sieht halt einfach aus wie ein Urlaubsort.
Absolut, ja.
Damit endet das Buch, aber natürlich noch nicht unsere Podcast-Folge. Ich wollte jetzt nicht einfach nur eine Buchzusammenfassung hier zur Verfügung stellen. Doch ich möchte zuerst noch einmal betonen, wie dieses Buch das Leben von Rayner Wynn wirklich verändert hat. Also wie schon erwähnt, das Buch hat mit allen Übersetzungen weltweit sich über 2 Millionen Mal verkauft. Rayner Wynn war zu Gast in mehreren Podcasts, Talkshows, allen möglichen Formaten, wo sie über ihre Wanderung, über Hoffnung, Verlust und Natur spricht. Zum Beispiel heißt eine Podcast-Folge Rayner Wynn on Losing Everything and Finding Home, also auf Deutsch Rayner Wynn darüber, alles zu verlieren und ein Zuhause zu finden. Die Autorin galt vielen als Vorbild dafür, sich auch im Alter nochmal neu zu finden, mutig zu sein und sich eben von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen zu lassen. Sie machte Obdachlosigkeit in Großbritannien sichtbarer und setzt sich bis heute dafür ein, dass Armut und Obdachlosigkeit weniger Stigmatisierung erfahren. Der South West Coast Path, der war natürlich schon immer ein recht beliebter Wanderweg, der dem Umland auch durch Tourismus viel Geld eingebracht hat. Also in den 90ern waren es jährlich noch rund 150.000 Pfund. 2005 schon das Doppelte. Und ich habe leider keine Info dazu gefunden, zum einen, wie heute dieser Betrag aussieht und zum anderen, ob und wie sich durch die Veröffentlichung des Buchs der Betrag erhöht haben könnte. Aber laut der South West Coast Path Association, einer gemeinnützigen Organisation, die sich seit 50 Jahren für die Instandhaltung des Wegs einsetzt, gab es seitdem eine erhöhte Nachfrage nach Unterkünften, Verpflegung und Ausrüstung, sodass sich eben definitiv ein Anstieg des Interesses bemerkbar gemacht hat.
Ja, das ist ja auch ein super bekanntes Phänomen einfach. Also das hatten wir, glaube ich, zuletzt bei White Lotus, dass die ganzen Ziele einfach deutlich beliebter nochmal sind, die jetzt in den ersten 3 Staffeln abgedreht wurden. Und auch ich bin ja, als ich jetzt in Catania war, bin ich nach Taormina gefahren und habe ein verstohlenes Foto von dem Hoteleingang gemacht, wo das gedreht wurde. Dementsprechend ist dieser Effekt ja auch bei mir angekommen.
Auf jeden Fall. Und die Association, von der ich gerade erzählt habe, die ist natürlich auch nicht dumm, sondern die nutzt das Buch auch aktiv, um Werbung für nicht nur den Pfad zu machen, sondern auch für den Verein selbst, weil sie eben auch Mitgliedschaften anbieten und Spenden sammeln, um diesen Pfad instand zu halten. Also die stecken inzwischen jährlich 945.000 Pfund zur Instandhaltung in den Pfad. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn man jetzt diese Vereinsbeiträge und Spendengelder hinzunimmt, der Pfad inzwischen deutlich mehr als 300.000 Pfund pro Jahr umsetzt.
Cool, ja.
Ja. Und außerdem gibt es nun eine der Salzpfad-Verfilmung, die seit dem 17. Juli in Deutschland im Kino läuft und wohl auch ganz gut angelaufen ist. Also am Startwochenende lag sie auf Platz 8 der deutschen Kinocharts und auf Platz 1 der Arthouse-Kinocharts. Ich habe jetzt gestern nochmal geguckt, auf IMDb hat der Film aktuell eine Bewertung von 6,8, was, glaube ich, okay ist.
Ja, ich glaube, so gut ist das aber auch nicht.
Nee.
Also,
aber vielleicht kommen wir ja auch gleich dazu, warum die Bewertung vielleicht in letzter Zeit ein bisschen schlechter ausgefallen ist.
Ich bin sehr gespannt.
Und dann noch kurz zur Autorin. Beim Verlag Penguin Random House, das ist einer der größten Verlagshäuser oder Verlagsgruppen, hat die Autorin Rayna Wynn auch schon bereits einen Vertrag für ein weiteres, also ein viertes Buch, das sie noch schreiben soll. Und das ist ja dann auch immer schon ein gutes Zeichen, wenn eine Autorin schon einen Vertrag hat, bevor sie das Buch überhaupt geschrieben hat.
Das stimmt.
Und jetzt könnte diese wundervolle Erfolgsgeschichte zu Ende sein und wir könnten uns alle für Rayna Wynn und ihren Mann freuen. Aber dann kam die Journalistin Chloe Hadjimateo von der Zeitung The Observer und stellte alles auf den Kopf. Denn am 5. Juli 2025, also quasi pünktlich zum Filmstart, veröffentlichte The Observer einen Enthüllungsbericht, der es in sich hat. Der Titel lautet The Real Salt Path: How a Blockbuster Book and Film Were Spun from Lies, Deceit and Desperation. Auf Deutsch: Der wahre Salzpfad, wie aus Lügen, Betrug und Verzweiflung ein Bestsellerbuch und ein Blockbusterfilm entstanden sind.
Ja, bin jetzt natürlich gespannt auf den zweiten Teil einer erneut spannenden Geschichte, nehme ich jetzt mal an. Wo Rayna Wynn, hieß sie, ne?
Ja.
Ja, sich offenbar in was verrannt hat.
Die Journalistin Hadjimateo deckt auf, dass Rayna Wynn, deren richtiger Name Sally Walker ist, in mehreren Bereichen gelogen haben soll. Ich werde nun beide Namen verwenden, Rayna Wynn und Sally Walker, je nachdem, ob jetzt die natürliche Person, also Sally Walker, gemeint ist oder quasi die Autorin Rayna Wynn.
Aber das war jetzt keine harte Lüge, sondern das ist einfach ein Autorenpsodonym.
Im Prinzip, ja.
Okay, ja.
Mit 8 Menschen hat die Journalistin gesprochen, um ihre Geschichte zu verifizieren. Und zwar soll Sally Walker in den frühen 2000ern als Teilzeitbuchhalterin für das Familienunternehmen von Martin Hemmings gearbeitet haben, einem Immobilienunternehmen im Norden von Wales. Nach ein paar Jahren der Zusammenarbeit merkte Hemmings, dass Geld fehlte. 2008 fiel ihm dann nach Blick in die Abrechnungsbücher auf, dass Sally Walker eine große Summe Bargeld nicht eingezahlt und in die Bücher eingetragen hat. Dann hat er sich das Ganze mal genauer angeschaut und dabei fiel ihm auf, dass Walker in den letzten Monaten rund 9.000 Pfund nicht eingezahlt hat als Buchhalterin.
Mhm.
Nachdem Martin Hemmings und seine Frau Ross, die ebenfalls im Familienunternehmen arbeitete, Walker dann damit konfrontierten, stand diese weinend in ihrer Auffahrt und bat darum, die 9.000 Pfund zurückzahlen zu dürfen, ohne dass es zu einer Anzeige kam. Die Hemmings waren natürlich schwer enttäuscht von ihrer Angestellten, ließen sich auf den Deal ein, weil sie dachten, das wäre die einzige Chance, um überhaupt noch an das Geld zu kommen und haben aber natürlich dann auch Sally Walker entlassen. Danach prüften sie noch einmal den gesamten Zeitraum, in dem Walker für sie gearbeitet hatte und stellten fest, dass es doch noch ein bisschen mehr war und zwar insgesamt 64.000 Pfund.
Ein bisschen.
Die Sally Walker unterschlagen hat.
Ah.
Jetzt schalteten die Hemmings die Polizei ein. Sally Walker wurde verhaftet und musste zur Vernehmung auf die Wache kommen. Sie durfte dann über Nacht nach Hause mit der Auflage, am nächsten Tag wiederzukommen. Aber das tat sie nicht. Stattdessen flüchtete sie mit Morph, ihrem Ehemann, zu einem entfernten Verwandten nach London und versteckte sich dort. Und angeblich begann sie dann dort zu diesem Zeitpunkt, sich nicht mehr Sally Walker, sondern Rayna Wynn zu nennen.
Oh, also doch jetzt gar nicht so. Oh, shit.
Zumindest nicht laut der Recherche
mhm.
von The Observer. Der Verwandte wusste dann über die ganze Misere Bescheid, die haben ihm das erzählt und setzte sich für die Walkers ein. Er rief Martin Hemmings an, bot an, die Schulden und sämtliche Anwaltskosten zu zahlen. Das Geld lieh er den Walkers dann. Unter der Bedingung, dass Hemmings anschließend die Klage fallen ließ und auch ein NDA unterschrieb, also ein Non-Disclosure Agreement. Das ist im Prinzip eine Vereinbarung, mit der beide Parteien sich dazu verpflichten, dass sie stillschweigen über die Sache walten lassen.
So eine Verschwiegenheitserklärung.
Genau. Ja. Die Hemmings ließen sich auch darauf dann wieder ein, um einen Schlussstrich darunter zu ziehen. Das Ganze hat die auch ziemlich mitgenommen. Also 64.000 Pfund waren für die auch schon eine große Nummer. Und Martin Hemmings starb wenige Jahre darauf. Seine Frau Ross Hemmings litt sehr unter dem Ganzen. Also dann natürlich auch unter seinem Tod und unter dem ganzen Kummer, der ihrer Meinung nach eben auch aus dieser Aktion quasi hervorging. Sie hoffte, dass sie nie wieder von den Walkers hören musste, bis ihr dann 4 Jahre nach dem Tod ihres Mannes jemand das Buch von Rayna Wynn unter die Nase hielt. Und wie du dir vorstellen kannst, ja, war sie nicht so begeistert über die Darstellung dieser Geschehnisse.
Ich nehme halt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Namen da waren im Buch, aber...
Da war es ein Cooper.
Okay.
Und wir sind aber auch noch nicht am Ende.
Ah, okay, okay.
Denn die Walkers liehen sich ja jetzt das Geld von dem Verwandten, der die Sache für sie geregelt hatte. Und zwar insgesamt 100.000 Pfund. Also quasi dann nochmal die Anwaltskosten, die ja drin waren, und noch so ein bisschen obendrauf. Und als Sicherheit für dieses Darlehen sozusagen war ihr Haus hinterlegt. Und dann ist laut der Journalistin tatsächlich etwas Ähnliches passiert, wie das, was Rayna Wynn im Buch beschrieben hat. Und zwar ist das Unternehmen des Verwandten pleite gegangen, insolvent gegangen. Und quasi alles, auch das Darlehen inklusive der Zinsen, ist dann an seine Schuldner übergegangen, also auch die hinterlegten Sicherheiten. Und diese Schuldner forderten dann eben das Geld von Sally Walker zurück. Das Ganze ging dann vor Gericht, weil die Walkers diese 100.000 Pfund nicht zurückzahlen konnten. Und dann wurde im Juni 2013 ihr Haus verpfändet, weil das ja als Sicherheit für die Schulden hinterlegt war.
Mhm.
Vorher, bevor das Haus tatsächlich verpfändet wurde, versuchten die Walkers dann noch über so ein sehr dubioses Gewinnspiel über eine Webseite Geld einzutreiben, hat aber nicht geklappt.
Kurze Nachfrage zu dem Gewinnspiel. Haben Sie eine Webseite mit einem dubiosen Gewinnspiel erstellt?
Ja.
Oder haben Sie... Ah, okay. Ich dachte jetzt, Sie haben so ein Online-Glücksrad gefunden und mein Glück versucht.
Also sie haben selber eins gestartet, irgendwie haben sie da noch irgendein Buch drüber verkauft und unter den Gewinnen, also unter den Buchkäufen konnte man dann irgendwie auch das Haus gewinnen. Also es war irgendwie ganz, ganz komisch. Was hältst du von dieser Version der Geschichte?
Also der Observer ist eine sehr renommierte Zeitung. Also das ist eine Sonntagszeitung, ich glaube sogar irgendwie so eine der ältesten britischen Sonntagszeitungen. Hier kein Tabloid wie Sun oder sowas. Gehört, glaube ich, irgendwie auch zum Guardian.
Das weiß ich nicht.
Bin mir nicht sicher. Also ist einfach eine sehr renommierte Zeitung, die sowas ja auch nicht zum Spaß veröffentlicht und schon gar nicht, wenn es nicht stimmen würde, weil ansonsten ja auch rechtlich dagegen vorgegangen werden könnte.
Und das ist auch noch nicht alles. Bei der Recherche ist die Journalistin auch noch auf eine weitere Person gestoßen, die auf dem Southwest Coast Path lebt, dem die Walkers noch quasi aus der Zeit der Wanderung Geld schuldeten. Und zwar diesmal nur 800 Pfund, die der Herr aber halt nicht wieder gesehen hat. Außerdem fand sie raus, dass die Walkers sich 2007 ein Haus in Frankreich gekauft hatten und es auch weiterhin besitzen. Also waren sie anscheinend gar nicht obdachlos. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Haus in einem miserablen Zustand ist. Also es ist nicht wirklich bewohnbar, hat auch keine Elektrizität und sowas und ist vermutlich auch schon seit einigen Jahren, also auf jeden Fall auch schon seit dem Kauf nicht mehr bewohnbar. Laut den AnwohnerInnen dort in Frankreich, die da halt immer wohnen, seien die Walkers wohl auch nur sehr selten dort und würden dann halt in einem Wohnwagen auf dem Grundstück übernachten. Dennoch waren sie dann ja faktisch nicht obdachlos.
Genau, und sie besitzen ja dann auch Kapital, das sie hätten verkaufen können. So.
Ja, und dann bleibt noch eine letzte Sache, und zwar die Krankheit, an der Moth leidet. Wie ich bereits sagte, liegt die Lebenserwartung nach Ausbruch der Krankheit durchschnittlich bei bis zu 7 Jahren. Moth lebt bereits 18 Jahre damit, nahezu symptomfrei. Die Journalistin sprach mit 9 NeurologInnen darüber, die allesamt sehr skeptisch über seine Diagnose waren, da eben die Länge der Erkrankung, die Abwesenheit von Symptomen und diese ständigen Verbesserungen seines Gesundheitszustands, die Moff durch diese Wanderung erfährt, nicht zum eigentlichen Krankheitsbild passen. Eine der Neurologinnen sagte, sie habe noch nie einen Patienten gehabt, der mit der Diagnose so lange gelebt habe. Allerdings muss ich dazu sagen, auch wenn ich die Skepsis hier verstehe und das natürlich auch irgendwie gründliche JournalistInnenarbeit ist, habe ich bei diesem Vorwurf ein bisschen Bauchweh, weil es zum einen halt eine Ferndiagnose ist und sie jetzt ja nicht selber Moff den NeurologInnen vorstellig gemacht hat. Und zum anderen, selbst wenn die Autorin bewusst autobiografisch schreibt, hat sie, finde ich, schon noch die Freiheit, sehr private Dinge zu verfremden, vielleicht auch was wegzulassen, gerade eben auch gesundheitliche Informationen. Allerdings hat sie natürlich nicht das Recht, Dinge hinzuzuerfinden, wenn sie diese Geschichte auch noch als autobiografisch vermarktet. Also nicht in dem Maße.
Ja, genau. Also die Frage ist halt, hat sie jemals gesagt, dass ihr Mann wirklich daran leidet?
Ja, sie hat gesagt, dass er diese Diagnose gestellt bekommen hat und hat halt eben auch ein paar der Symptome halt immer wieder beschrieben, aber halt eben auch ganz klar mit der Aussicht oder der Aussage, dass es ihm halt im Laufe der Wanderung besser ging.
Und nicht nur im Buch, sondern auch darüber hinaus.
Ja, tatsächlich ist Moff teilweise dann Botschafter gewesen für dieses Krankheitsbild. Mhm. Nach dieser Recherche wurden dann die Videos entfernt.
Also das sind zwei Sachen, die ich mich frage. Eigentlich würde ich sagen, wenn du 9 NeurologInnen fragst als Journalistin, das ist erstmal eine krasser Impact. Also gibt auch genug seriöse Leute, die einfach gesagt hätten, ich hätte einen gefragt oder zwei für ein Backup so. 9 ist einfach krass. Und wenn von diesen 9 alle sagen, so lange lebst du damit nicht, dann muss da was dran sein. Auf der anderen Seite ist Moff ja offenbar auch Botschafter gewesen, wie du gesagt hast. Das heißt, irgendwelche Verbände, die sich auch mit diesem Krankheitsbild auseinandersetzen, denen ist das scheinbar nicht aufgefallen. Und dann frage ich mich, warum ist denen das nicht aufgefallen? Wollten die das nicht, dass denen das auffällt, weil die einen guten Botschafter hatten? Oder gibt es eben doch mehr Fälle, nur halt nicht in Fallbeispielen, die NeurologInnen dann eben ja, betreuen. Also, aber dafür kenne ich mich mit dem Krankheitsbild zu wenig aus. Davon habe ich heute zum ersten Mal gehört. Ne?
Ich komme auch gleich nochmal auf die Krankheit zurück. Zuerst einmal möchte ich einmal so von vorne aufrollen, was nach diesem Enthüllungsbericht passiert ist.
Sehr gern.
Auf Anfrage des Observers noch während der Recherche hin, schrieb Rayna Wynn bzw. ihre Anwälte wohl erstmal nur, ich zitiere, dass der Salzpfad die echte Geschichte ihrer körperlichen und spirituellen Reise sei. Das wiederum hat ja gar niemand bestritten, dass es jetzt ihre spirituelle und körperliche Reise sei, denn die Wanderung haben sie ja tatsächlich vorgenommen. Und dass es jetzt irgendwie einen spirituellen Einfluss auf sie hatte, ist, denke ich, auch klar gewesen so. Nachdem der Artikel dann aber tatsächlich veröffentlicht wurde, schrieb Rayna Wynn dann nochmal ein eigenes Statement und veröffentlichte das auf ihrer Webseite. Das kann man auch zumindest Stand jetzt zum Aufnahme dieser Podcast-Folge auch immer noch nachlesen. Darin bezeichnet sie die Recherche als unfair und irreführend. Wynn schreibt, dass sie dem Observer zuvor anbot, die Vorwürfe mit ihrem Anwalt zu diskutieren, unter der Voraussetzung, dass die Vorwürfe dann nicht veröffentlicht werden, und die Observer lehnte ab. Laut der Zeitung stimmte das aber gar nicht, also sie haben dieses Angebot nicht bekommen oder nicht unter diesen Voraussetzungen oder wie auch immer. Stattdessen waren sie wohl diejenigen, die immer mehrere Gespräche anboten, immer wieder auf Rayna Wynn und ihre Anwälte zugingen, und da kam halt nichts zurück.
Ja, also es ist auch kein gutes Angebot.
Nee, es ist kein gutes Angebot. Also warum sollte die Zeitung ein Interesse daran haben, etwas aufzuklären und dann mit niemandem drüber zu reden?
Ja. Also.
Zu den Vorwürfen in Bezug auf die Hemmings, also dieses Immobilienunternehmen, von dem Rayna Wynn Geld unterschlagen haben soll, schreibt Rayna Wynn nur recht schwammig, dass sie Fehler machte, die sie bereut, dass dem Unternehmen aber auch Fehler unterlaufen seien. Sie gibt nicht zu, Geld veruntreut zu haben, gibt aber zu, dass es diesen Vorwurf gab, dass sie zur Vernehmung musste, sie sich aber anschließend außergerichtlich geeinigt haben und sie dann Geld zahlen musste, weil ihr Beweise für ihre Sicht der Dinge gefehlt haben. Also sie gibt nicht ihre Schuld zu, gibt aber grob zu, dass es so passiert ist. Mhm. Anschließend gibt sie zu, dass sie sich deswegen von, Cooper, wie sie die Person im Buch nannte, also gegebenenfalls dieses Verwandten, Geld leihen musste. Ansonsten bleibt sie aber bei der bereits im Buch geschilderten Geschichte, dass Moff viel Geld in Coopers Unternehmen investiert hat und Cooper sie durch die Insolvenz und schlechte Deals mit in die Armut gerissen hat. Also da gibt sie nicht zu, dass sie quasi wegen dieser Schulden, die sie von einer Person zur anderen gebracht haben, in der Armut gelandet sind, sondern behauptet weiterhin, dass es trotzdem irgendwie noch eine Investition gab, wo sie übers Ohr gehauen wurden.
Okay, und es kann nicht sein, dass tatsächlich erst diese Investition gab, wegen der sie übers Ohr gehauen wurden und deswegen hat sie ihren Arbeitgeber beklaut?
Das kann ich dir nicht sagen, weil das kommt weder in dem einen, also weder in ihrem Statement noch im Artikel von The Observer wird dieser Zusammenhang hergestellt.
Wenn ich ihr Anwalt wäre, würde ich diese Sicht der Dinge mal unters Volk bringen.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass The Observer das sicherlich auch den Gedanken hatten, aber dann sicherlich nicht nachweisen konnten.
Ja, nö. Und wenn, wäre ja für sie selbst eine gute Entschuldigung gewesen. Also das hätte ich an ihrer Stelle mal angebracht.
Ja, vor allem die Frau von dem Martin Hemmings, den sie halt beklaut haben soll, die Ross Hemmings, die hat dann halt auch zu der Journalistin gesagt, warum hat sie denn die Geschichte nicht aufgeschrieben, wie sie wirklich war? Es ist ja dann immer noch eine gute, also es ist ja sogar noch eine bessere Geschichte. Nur weil sie dann halt sich selbst schuldig gemacht hat. Es ändert ja nichts daran, dass sie am Ende obdachlos war.
Ja.
Und macht sie vielleicht noch interessanter.
Ja, hat dann trotzdem zu sich gefunden, ne?
Ja.
Also.
Genau. Ja. Aber sie stellt sich halt im Buch komplett als Opfer des Schicksals und quasi, ja, schlechter Freunde dar. Wayna Wynn schreibt außerdem noch in ihrem Statement, dass sie und Moff nun schuldenfrei seien. Sie hätten alle ihre Schulden abbezahlt. Sie sagt dann aber noch, wenn es diesen Mann, dem sie angeblich 800 Pfund Schulden wirklich gibt und wenn sie die wirklich noch nicht zurückgezahlt haben, dann soll er sich melden, dann haben sie das vielleicht, ist denen irgendwie untergegangen oder so. Aber ansonsten alle großen Schulden haben sie beglichen. Zu der Namenssache schreibt sie nur, dass Wynn ihr Geburtsname ist und Rayner bzw. Ray der Spitzname, den ihr Mann ihr gegeben hat. Finde ich auch sehr legitim, hast du ja selber auch schon gesagt, dass man sich einen KünstlerInnennamen gibt, unter dem man ein Buch veröffentlicht. Wenn das jetzt wirklich was mit dieser, naja, Untertauchgeschichte zu tun hat, ist das natürlich nochmal ein anderes Geschmäckle.
Ja, muss aber ja auch nicht so sein, ne?
Genau. Und dann nochmal zu der Krankheitsgeschichte. Aufgrund der Vorwürfe sah Wayna Wynn sich gezwungen, ärztliche Schreiben auf ihrer Webseite zu veröffentlichen, die natürlich sehr privat sind. Also die waren halt an manchen Stellen geschwärzt, aber der wesentliche Inhalt ist für alle öffentlich einsehbar. Die Vorwürfe, die Krankheit ihres Mannes sei möglicherweise ausgedacht oder zumindest aufgebauscht, hat sowohl Rayna Wynn als auch Moff wohl sehr traumatisiert und sehr verstört. Und in den Schreiben, die ich mir selber auch durchgelesen habe, da drin steht, dass es zum einen unterschiedliche ÄrztInnen waren, ich glaube, es waren 3 Schreiben insgesamt, die eben teilweise von Moff auch mehrfach aufgesucht wurden, die Moff teilweise mehrfach behandelt hatten aufgrund dieser Diagnose. Und die aber auch seinen Verlauf als atypisch einschätzen und sagen, er ist nur sehr mild betroffen. Und mit diesen beiden Informationen ist die Sachlage ja eigentlich stimmig mit dem, was The Observer schreibt, nämlich, dass er kein typischer Verlauf sei, was ja die NeurologInnen auch bestätigt haben. Und hier ist aber das Problematische, dass Wayna Wynn es in den Büchern nie erwähnt hat, dass Moff nur einen sehr milden Verlauf hat und einen atypischen Verlauf. Und das wiederum finde ich halt schon sehr kritisch, weil diese Information natürlich auch anderen Erkrankten fehlt und das denen einfach falsche Hoffnung machen könnte, weil sie ja schon sehr deutlich in dem Buch den Eindruck erweckt und tatsächlich auch in den beiden Folgebüchern, dass dieses Wandern seinem Gesundheitszustand extrem zuträglich war und es ihm besser ging. Und das suggeriert ja quasi, dass man mit viel Bewegung und frischer Luft irgendwie einen Zustand erreichen kann, der fast schon an sowas wie Heilung grenzt. Aber das ist halt in den typischen Verläufen nicht der Fall, im Gegenteil.
Ja, das ist ja halt auch irgendwie ein weirdes Heilversprechen, das sie da gibt. Und da verstehe ich auch gar nicht, warum sie das dann, also klar, es möchte bestimmt irgendwie die Hoheit haben, dass sie das selbst auf ihrer Website da veröffentlicht. Aber ich gehe sehr davon aus, dass die Journalistin vom Observer genau das bei ihr angefragt hatte.
Ja.
Was ist denn, also hier bitte äußern sich zum Krankheitsverlauf Neurologe X, Y und Z, sagen, das ist atypisch. Wie ist denn die Diagnose? Irgendwas wird die Frau angefragt worden sein. Sie wird nicht geantwortet haben, sondern selbst diese geschwärzten Sachen da auf die Website gepackt haben. Und das ist halt, so verhalten sich in der Regel Leute, die A, was zu verbergen haben und B, Angst haben, aufzufliegen.
Mm. Ja, schon. Ich meine, das ist halt schon irgendwie ein krasser Schritt, dann wirklich so private Dinge wie so ein Arztschreiben der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Aber es hätte sie ja nicht machen müssen, wenn sie The Observer gegenüber halt irgendwie transparenter gewesen wäre.
Oder grundsätzlich offen, ja, ne?
Genau.
Irgendwie, also sie wird ja relativ häufig dazu befragt worden sein. Kann sagen, ja genau, mein Mann hat das.
Ja.
Aber er hat einen atypischen Verlauf und das ist ja gut, weil dadurch können wir jetzt immer wandern und noch viele Bücher über unsere Wanderung schreiben.
Ja, und so erweckt es halt schon den Eindruck, als hätte sie es halt absichtlich irgendwie dramatisiert, um mehr Mitleid zu erhaschen und um noch mehr als starke Kämpferin irgendwie dazustehen.
Mhm, ja. Und jetzt frage ich mich aber wieder, natürlich darfst du in Büchern dramatisieren, ne?
Ja, das stimmt natürlich auch.
Also prange sie jetzt an und natürlich darfst du in Büchern irgendwie andere Dinge schreiben, aber du sagst ja halt selbst, sie hat es halt schon ganz schön vermarktet als ihre Geschichte, ne?
Ja, und eben gerade in Bezug auf so eine, naja, Krankheit, die wirklich mit einer geringen Lebenserwartung einhergeht, vermittelt es einfach falsche Hoffnungen an den falschen Stellen. Bei Betroffenen, denen du damit wirklich das Herz brechen kannst, wenn sie dann halt irgendwann, naja, wenn sie daran glauben, weil man sich vielleicht an jeden Strohhalm festhält und die dann aber irgendwann einsehen müssen, das trifft nicht auf mich zu.
Ja, gerade bei so tödlichen Krankheiten, diese Strohhalme sind ja immer ganz gefährlich. Das ist ja auch da, wo so Scharlatane dann ja auch immer ansetzen. Ja. Ne? Wenn du diese Glaskugeln 5-mal am Tag anfasst, dann kann ich dir Krebs heilen oder sowas. Ne?
Ja. The Observer hat anschließend nochmal Bezug auf das Statement von Rainer Wynn genommen, ist quasi nochmal alles, was sie so dagegen gehalten hat, nochmal durchgegangen, ist drauf eingegangen. Und ich muss sagen, gerade eben in Bezug auf diese finanziellen Geschichten bleiben nach wie vor Unstimmigkeiten, finde ich, die Rainer Wynn eben nicht ausgeräumt hat, beziehungsweise bei denen sie irgendwie sehr schwammig war oder ja, einfach nicht klar. Mich konnte sie auf jeden Fall nicht damit überzeugen. Allerdings hat Rainer Wynn auch rechtliche Schritte gegen die Recherche angekündigt. Also das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen.
Ja, da sind wir doch mal gespannt, was für Anwälte sie sich da besorgt und wie das Ganze ausgeht. Für mich klingt alles, was du mir jetzt erzählt hast, auf jeden Fall erstmal sehr sauber recherchiert. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Das bin ich auch. Würdest du denn jetzt den Film anschauen oder sogar das Buch lesen?
Du hast mir das Buch jetzt danach erzählt.
Ja, da ist jetzt kein Überraschungseffekt
mehr. Es ist kein Überraschungseffekt mehr. Wahrscheinlich nicht. Würdest du denn das dritte Buch jetzt noch lesen, wo du weißt, dass das irgendwie alles auf einer vermeintlichen oder vermutlichen Lüge fußt?
Leider nicht. Ich muss echt sagen, also das dritte hätte mich wirklich sehr gereizt, weil ich fand halt auch, als ich das zweite gelesen habe, wo sie in Island waren, das, was sie halt dann wirklich sehr gut macht, ist so diese Lust aufs Wandern wecken. Und deswegen wollte ich unbedingt das dritte auch lesen, weil wir beide waren ja schon mal in den schottischen Highlands, wir fanden es da wunderschön, wir waren da auch ein bisschen wandern und dachte ich mir, ja, vielleicht kann man dann durch sie ja auch nochmal irgendwelche Wege entdecken oder irgendwelche Orte, wo wir dann unbedingt mal hin müssen. Aber ich muss sagen, da habe ich jetzt sehr die Lust drauf verloren und würde mir dann doch jetzt eher irgendeinen rudimentären Reisebegleiter kaufen.
Wir können auch, das funktioniert bestimmt, wir können auch ChatGPT fragen, welche Wanderrouten in dem dritten Teil von dem Salzpfad beschrieben werden.
Ja, aber vielleicht sind die dann auch gelogen.
Ja, gelogen, aber vielleicht trotzdem schön.
Ja. Wie auch immer, Rainer Wynn ist nicht die Einzige, die den Salzpfad medial verwertet hat. Es gibt natürlich noch einige andere WanderInnen-Bücher. Außerdem wurde die britische Serie Broadchurch auf dem Pfad gedreht. Das ist schon ein paar Jährchen her. Das ist so eine Thriller-Serie, wo ganz am Anfang ein Kind stirbt und dann quasi so das ganze fiktive Dorf verdächtig ist und die ermittelnde Person da überhaupt nicht gegen ankommt. Da habe ich auch mal damals auf jeden Fall 1-2 Folgen geguckt und ich fand es großartig, auch sehr atmosphärisch, aber aus irgendeinem Grund habe ich nie weiter geguckt.
Ich glaube auch, bei mir, also entweder haben wir das zusammen gemacht oder unabhängig voneinander, ja. Mir kommt es auch sehr bekannt
vor.
Also
es ist wirklich schon lange her, ich glaube, da war ich sogar noch im Masterstudium oder so.
Hm.
Abgesehen davon wurden auch schon Dinosaurierknochen und andere Fossilien auf dem Southwest Coast Path gefunden, das ist ja wiederum für dich sehr interessant. Es gibt also so oder so etliche Gründe, warum wir da mal hin sollten.
Ja, absolut. Das sollten wir unbedingt machen.
Ja.
Vielleicht schreiben wir auch ein Buch drüber.
Und falls ihr auch Lust auf den Southwest Coast Path habt, dann gibt es online hervorragende Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, vor allem eben bei dieser Association, die ich genannt habe und die auch in meinen Quellen auftaucht. Ein Tipp vorneweg, man sollte wohl am besten zwischen April und Juni und dann erst wieder im September, Oktober dorthin, weil im Juli beginnen in England die Sommerferien und bis Anfang September ist der Pfad dann wohl komplett überlaufen. Unsere nächste Folge gibt es auch im September und zwar am Montag, den 8. September. Aber bis dahin brauchst du natürlich noch einen neuen Buchstaben.
Oh, das ist richtig. Jetzt habe ich noch gar nicht damit gerechnet. Aber wir losen ihn ja eh immer aus, wie wir ihn immer auslosen.
Genau. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
Z.
Oh, schon wieder.
Z wie Zebra oder wie...
Zakynthos.
Zakynthos, ja.
Ja.
Gibt es noch weitere Orte mit Z?
Es gibt noch weitere Orte mit Z und tatsächlich habe ich noch einen weiteren auf meiner Liste. Das kann ich schon mal spoilern.
Da kann man sich wahrscheinlich auch gut dran erinnern, wenn man sich schon mal intensiv mit Z auseinandersetzen
Richtig, genau.
musste.
Eben, dementsprechend. Ich hatte da zwei Geschichten und jetzt gibt's die andere.
Ich freue mich drauf. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dahin.